Was, wenn Wasser mächtiger wird als das, was wir Menschen ihm entgegensetzen können? Wir sind heute bei Menschen, die schon immer mit dem Wasser gelebt und seine Wucht trotzdem unterschätzt haben. In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober im vergangenen Jahr fegt ein heftiger Sturm über die Ostsee und drückt das Meerwasser meterhoch an die Küstenufer. Mit verheerenden Folgen. Ist das jetzt die neue Klimarealität? NDR-Reporterin Lea Struckmeier hat mit einem Team monatelang recherchiert, wie diese Oktobernacht bis heute nachwirkt. Und sie ist der Frage nachgegangen, ob Menschen dem Wasser in Zukunft vielleicht sogar weichen müssen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ihr hört mich immer dann, wenn Viktoria gerade mal nicht da ist. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai. Hallo Lea.
Hallo Benedikt. Die letzten 6 Monate waren wir immer wieder bei Ralf Timm in Arnes an der Schlei in Schleswig-Holstein. Es ist ein ganz kleiner Ort. Und was wir dort gesehen haben, das hat mich total schockiert. Weil ich noch nie in einem Haus war, was so krass von einem Hochwasser betroffen war. Die Vorstellung, dass im Wohnzimmer 1,50 Meter hoch Wasser steht, ja, das war wirklich beeindruckend. Also ich bin ein bisschen über 1,70, aber das Wasser stand fast so hoch, wie ich bin. Man muss sich das vorstellen, dieses Haus war wie so ein Rohbaustatus. Es war alles nass, es gab keinen Fußboden mehr, es gab keinen Strom mehr, alle Leitungen waren aus den Wänden rausgeholt. Das Mauerwerk musste aufgeschlagen werden, damit irgendwie das Haus trocknen kann. Alles war aufgequollen von dem Salzwasser, es hat schon angefangen zu schimmeln. Die Fenster sind alle aufgequollen, die waren nicht mehr dicht. Und das war dort einfach eine irrsinnige Baustelle, zu sehen, was dieses Hochwasser an der Ostsee wirklich angerichtet hat in dem Haus, fand ich wirklich, wirklich krass. Also das Haus, das wir besucht haben in Arnes, das gehört Ralf Timm. Der lebt schon sein Leben lang in Arnes.
Bis dann die Meldung kam, das geht so nicht. Also wir müssen jetzt hier weg.
Und wir haben ihn das erste Mal getroffen Anfang November, etwa 2 Wochen nach dem Ostseesturmhochwasser. Und er stand damals so ein bisschen vor den Trümmern seiner Existenz und so wirklich in den Trümmern seines Hauses.
Hier ist noch ein bisschen Sachen, die so nicht entsorgt werden können. Das ist erst noch mit Öl.
Und ja, Ralf Timm hat im November begonnen, im Prinzip sein noch relativ neues Haus, was er erst vor ein paar Jahren gekauft hat, komplett von Grund auf neu zu sanieren.
Das ist hier mein Zuhause. Ich bin da oben. In dem Haus bin ich, das ist mein Geburtshaus. Da bin ich groß geworden. Wir ahnen es ja, wir lassen uns auch nicht von so ein bisschen Wasser, sag ich mal, eigentlich nicht wegjagen. Also wir bleiben.
Also das Besondere bei Ralf Timm ist eben auch, dass nicht nur er betroffen ist, sondern dass direkt neben seinem Haus auch noch sein Vater wohnt. Und der ist dann dementsprechend fast genauso stark betroffen. Ralf Timm hat uns mit rübergenommen in das Haus seines Vaters.
Also mein Vater stand hier auf der Treppe und wunderte sich, warum da hier so viel Krach ist. Und genau in dem Moment kam ihm die Kellertür entgegengeflogen. Die Welle, die kam hier rein und mit einem riesen Druck in den Heizraum rein. Und da hat es komplett alles zerlegt.
Und da lag dann im Prinzip nur ein riesen Berg mit Backstein. Und das alles wegen einer Ostsee-Flutwelle.
Also die Ostsee hat da so richtig gewütet bei ihm.
Die ist da so richtig eingeschlagen in einer richtigen Flutwelle. Und das Schlimme war, dass nicht nur die Flutwelle gekommen ist, sondern sie ist auch wirklich tagelang dort geblieben. Und das Salzwasser hat sich dann so richtig in die Wände, in das Haus genagt.
War er da, als diese Flutwelle kam?
Er war auch da tatsächlich. Er war an dem Abend oder in der Nacht des Ostseesturmhochwassers war er als Feuerwehrmann im Einsatz und hat tatsächlich den ganzen Abend noch versucht, den Deich in Arnes, der ja direkt hinter seinem Haus ist, irgendwie zu sichern. Das heißt, die Feuerwehr war vor Ort, hat versucht, mit ganz vielen Sandsäcken irgendwie den Deich zu stabilisieren. Und irgendwann ist das Hochwasser dann immer höher geworden und immer höher geworden. Und für die Feuerwehr war dann klar, sie müssen den Deich aufgeben. Und zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich noch gar nicht so dramatisch, weil selbst wenn der Deich dann irgendwann überläuft, dann läuft das Wasser irgendwann erstmal auf die Wiesen hinter dem Deich. Und dann wäre letztendlich das Wasser vielleicht bis zu seiner Haustür gekommen. Vielleicht wäre der Fußboden ein bisschen nass geworden oder man hätte die Haustür sogar noch mit Sandsäcken irgendwie sichern können. Was dann allerdings passiert ist, ist, dass dieser Deich komplett gebrochen ist. Und in dem Moment hat sich dann eine richtige Flutwelle in Arnes durch die Straßen gebahnt. Und ja, und dann stand einfach das Wasser wie in so einer Badewanne tagelang dort in den Straßen und in den Häusern.
Oh Gott. Sag mal, Arnes ist ein Ort, den man jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat. Was ist das für ein Ort?
Ja, Arnes ist eigentlich ein total idyllischer, kleiner Ort an der Schlei, an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Arnes ist tatsächlich die kleinste Stadt Deutschlands, hat weniger als 300 Einwohner und besteht im Grunde genommen nur aus ein paar Straßen. Ich kann es total empfehlen, im Sommer, wenn es schön warm ist, da mal hinzufahren, weil es wirklich idyllisch ist. Es sind ganz viele kleine, schöne Häuser, überall drumherum ist Wasser. Das, was das Besondere an Arnes ist, das ist eben auch so ein bisschen das Gefährliche für den Ort. Viele Straßen dort liegen unter dem Meeresspiegel. Das heißt, die sind im Prinzip durchgehend durch einen Deich vor dem Wasser quasi gesichert. Weil Arnes früher, vor vielen hundert Jahren, tatsächlich mal eine Insel war. Und dann hat man irgendwann angefangen, Arnes zu besiedeln und hat Arnes zu einer Halbinsel gemacht. Das, was allerdings übrig geblieben ist, sind eben diese Gebiete, die unter dem Meeresspiegel liegen, die man heute so nicht mehr wieder neu bebauen würde. Damals hat man das eben gemacht und es hat sich jetzt leider als so ein bisschen fatale Entscheidung erwiesen.
Sag mal, Lea, wir beiden als Nordlichter wissen sozusagen, der Deich ist der Stolz des Norddeutschen. Warum bricht da so ein Deich? Du hast ihn gesehen, quasi, da ist halt ein solider Deich, wenn man unter Null ist. Nimmt mal an, das ist eigentlich eine stabile Sache.
Also wer vielleicht schon mal an der Nordseeküste oder auf Sylt in Hamburg an der Elbe im Urlaub war, der kennt vielleicht ganz, ganz große, massive Nordseedeiche. Die sind teilweise bis zu 10 Meter hoch, die sind ganz breit, die sind nicht bewuchert. Das sind wirklich massive, massive Bauwerke. An der Ostseeküste, da wo Arnes liegt, da sieht das ein bisschen anders aus. Dieser Deich dort ist nämlich sehr klein. Er war tatsächlich bewuchert von Büschen, von Bäumen und er war auch besiedelt von Maulwürfen, von Mäusen und dadurch instabil. Und das war wohl eine der Ursachen dann, warum der Deich tatsächlich dann in der Sturmnacht tatsächlich gebrochen ist.
Also wenn du es jetzt so beschreibst, das ist ja eigentlich dann schon vor der Sturmflut bekannt gewesen. Also dass der nicht intakt ist, oder? Das hast du selber gesehen sozusagen. Also da muss man kein Deichexperte sein.
Nein. Um zu sehen, dass es Mängel an dem Deich gab, dafür muss man überhaupt kein Experte sein. Die Löcher waren wirklich ganz, ganz offensichtlich. Und auch jeder, der sich mit Deichen auskennt oder Küstenschutzingenieur ist, der weiß auch, dass keine Bäume auf den Deich gehören. Das war schon vorher bekannt, dass es dort Mängel gibt. Die sind dann allerdings nicht behoben worden. Und man hat sich auch einfach lange in Arnes und an der Ostseeküste war sozusagen das Bedürfnis nach besserem Deichschutz gar nicht so unbedingt da. Ne? Und auch das Bewusstsein war nicht so da, dass man diesen Deich wirklich so essentiell braucht, dass der noch so wichtig werden würde für Arnes.
Auch nicht bei Herrn Timm beispielsweise?
Der hat sich einfach sicher gesehen. Der hat einfach nie damit gerechnet, dass es wirklich mal dazu kommen würde, dass dieser Deich hinter seinem Haus bricht.
Aber weshalb haben denn eigentlich selbst Alteingesessene wie die Timms mit sowas nicht gerechnet?
Sturmfluten sind an der Nordsee, was total normal ist. Da haben wir ja die Gezeiten, Ebbe und Flut, das Wasser sinkt und steigt immer. Und wenn dann dort eben Flut ist, dann kann die Sturmflut kommen und es kommt zu großen Überschwemmungen. An der Ostsee allerdings haben wir keine Gezeiten. Das heißt, wir haben einen relativ stabilen Meeresspiegel die ganze Zeit. Und dieses, man muss sagen, Ostsee-Sturm-Hochwasser, es ist ein bisschen sperriger Begriff, dieses Ostsee-Sturmhochwasser, das ist entstanden durch eine lange, stabile Sturmwetterlage aus dem Osten. Das heißt, dass mit Ostwind im Prinzip ganz viel Ostseewasser gegen die Westküste gedrückt wurde. Und das würde wirklich über mehrere Stunden wurde das Wasser in die Städte, in die Häfen gedrückt. Und um sich das so ein bisschen vorzustellen, in Flensburg zum Beispiel, da gab es einen Meeresspiegel von 2,2 Meter über dem mittleren Normalwasser. Also das Wasser stand im Prinzip über 2 Meter höher als normalerweise. So kann man das ganz, ganz kurz zusammenfassen.
Was heute Abend an Wassermassen auf die Ostseeküste zukommt, das könnte alle Erinnerungen übertreffen, die es bei den Menschen an der Küste gibt.
Viele Straßen sind voller Wasser. In Kiel stieg das Wasser in nur wenigen Stunden über die Promenade. Viele sagen, sowas hätten sie lange nicht mehr erlebt.
Auf der Insel Fehmarn wurde gestern eine Autofahrerin von einem umstürzenden Baum erschlagen. Viele Orte in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern standen unter Wasser.
Und das war für die Ostseeküste tatsächlich das schwerste Hochwasser, das schlimmste Hochwasserereignis seit 1872. Und das macht nochmal deutlich, über welche Dimensionen wir hier auch eigentlich reden, weil ein so großes Hochwasser, eine so spezielle Sturmlage gab es einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr an der Ostsee. Wissenschaftler rechnen allerdings damit, dass auch solche Sturmhochwasser, dass die auch an der Ostseeküste häufiger vorkommen können und auch stärker vorkommen können. Nur eben genau vorherzusagen, wie häufig, wie stark, das ist einfach leider nicht möglich.
Einfach aufgrund des Klimawandels?
Genau, genau. Und die große Gefahr ist ja eben auch, über die wir ja vor allem reden, ist der Meeresspiegelanstieg. Und das ist auch das, vor dem sich die Ostseeküste vor allem wappnen muss. Das ist nämlich die Gefahr, wenn der Meeresspiegel steigt. Und wir wissen ja noch nicht, wie schnell, wie hoch. Und wenn dann eben noch ein Sturm kommt und eben auf diesen schon gestiegenen Meeresspiegel obendrauf kommt.
Sag mal, Lea, da gehen die Zahlen ja immer so total durcheinander. Ich habe neulich mal gelesen, Meeresspiegel hier bei uns im Norden könnte bis 2050 so um 50 Zentimeter steigen. Ist das so eine Zahl auch, die du in den Recherchen gefunden hast? Halber Meter?
Ja, ungefähr. Also es wird vor allem vom Weltklimarat, der geht davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also 2100, dass wir ungefähr einen Meeresspiegelanstieg von 80 Zentimeter erwarten können. Das ist auch die Zahl, von der zum Beispiel die Bundesregierung ausgeht, auf die man sich eben versucht vorzubereiten, auch baulich an der Küste. Das ist allerdings nur ein Szenario. Also es sind wirklich verschiedene Szenarien, die von Wissenschaftlern berechnet werden. Und jetzt gerade weiß einfach noch niemand, wie schnell, wie hoch der Meeresspiegel steigen wird.
Aber im Grunde kann man zusammenfassen, für einen Ort wie Arnis bedeutet das, und wahrscheinlich für alle Ostseeanrainer, wir befinden uns einfach gerade in einer komplett anderen Realität, und dieses Hochwasser hat es auch nochmal deutlich gemacht, ja?
Genau, also der Meeresspiegel steigt und er wird auch weiter steigen. Wir wissen nur nicht, wie schnell, wie hoch er steigt.
Lea, lass uns nochmal auf diesen Deich schauen, die Lebensversicherung von diesem Ort. Wenn wir jetzt da nach Arnis gucken, kleinstes Städtchen Deutschlands, wem gehören diese Deiche? Wie muss man sich das vorstellen? Wer ist da verantwortlich?
Ja, das ist auch nochmal eine spezielle Situation, die wir an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste haben, verglichen mit der Nordseeküste. An der Nordseeküste haben wir die ganz massiven, großen Bollwerke, die Deiche. Und die sind dort alle in Landesverantwortung. Das heißt, die Landesbetriebe für den Küstenschutz, die sind dort verantwortlich, den Deich zu bauen, zu betreiben und ihn dann eben auch instand zu halten. An der Ostseeküste, das heißt auch in Arnis, haben wir ein bisschen eine andere Situation. Weil dort die Gefahr, nämlich durch Sturmfluten, eigentlich gar nicht so groß war, hat man Deiche in Regionalverantwortung, sogenannte Regionaldeiche. Das sind ja deutlich kleinere Deiche, da gibt es eben nicht so große Landesauflagen. Und die sind im Grunde genommen in Besitz, zum Beispiel von Landwirten, von Grundeigentümern. Und die verwalten diesen Regionaldeich in einem sogenannten Wasser- und Bodenverband. Das heißt, sie sind einfach lokal verwaltet. Und das ist dann ein Landwirt zum Beispiel, der wird zum Verbandsvorsteher gewählt. Und der muss dann ehrenamtlich dafür sorgen, dass dieser Deich instand gesetzt wird, dass er dann zum Beispiel nicht bewuchert ist, nicht bewachsen ist, dass dort keine Mäuse sind, dass der also stabil bleibt.
Sag mal, und das macht einen Unterschied tatsächlich auch aus, also diese Organisation der Deiche, wie stabil die sind und wie gut die einem Sturm oder einer Sturmflut dann standhalten können?
Ja, absolut. Die Regionaldeiche hatten jetzt nach dem Hochwasser im Oktober 30 Mal so hohe Schäden wie die wenigen Landesdeiche, die es auch an der Ostseeküste gibt. Also da gab es wirklich ganz gravierende Schäden. Diese Regionaldeiche sind baulich auch ganz unterschiedlich teilweise gebaut. Sie sind unterschiedlich stabilisiert. Und selbst die Vorsteher dieses Wasser- und Bodenverbands, ne, die verantwortlich sind für die Deichpflege, selbst die haben jetzt gesagt, nach dem Hochwasser im Oktober, einige, mit denen ich gesprochen habe, wir wollen diese Verantwortung auch gar nicht mehr. Uns ist das jetzt zu viel. Wir können das nicht mehr leisten, diese Deiche auch angesichts des Meeresspiegelanstiegs irgendwie ehrenamtlich noch weiter zu betreiben, weiter zu pflegen. Und die wünschen sich teilweise sogar eigentlich, diese Verantwortung irgendwie abgeben zu können.
Und wie geht's jetzt mit Arnis weiter? Also die Menschen dort wünschen sich sozusagen, dass wer anders die Verantwortung für die Deiche übernimmt, wahrscheinlich auch jemand, der finanzkräftiger ist, dann fällt einem das Land ein. Schleswig-Holstein ist das in dem Fall. Was sagt das Land?
Also relativ bald nach der Sturmflut, relativ bald nach dem Hochwasser, war Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt auch vor Ort in Arnis. Und auch der hat relativ schnell erkannt, da muss sich irgendwas ändern.
An solchen Deichen, da darf man einfach keine Häuser mehr genehmigen. Ja? Das ist natürlich was anderes, wenn Leute da schon wohnen. Da muss man dann auch unterstützen und helfen.
Und er hat angeboten, diesen Regionaldeich in Arnis zu übernehmen. Also dass der Arniser Deich, dass der auch in Landesverantwortung übergeht und dann eben auch langfristig massiver werden kann.
Wenn das Land Deiche übernimmt, dann zahlt das Land auch. Das heißt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind dann gefordert. Deswegen machen wir das nicht überall, sondern nur da, wo eine Verletzlichkeit da ist. Das heißt, wo Menschen in einer Niederung wohnen, die von Hochwasserereignissen bedroht sind. Eine andere Voraussetzung ist, dass die Menschen vor Ort das auch wollen, dass das Land die Deiche übernimmt, das Eigentum auch zur Verfügung stellt. Weil wenn das Land Deiche betreibt, dann geht das auch nach unseren Regeln und das muss vor Ort dann auch gewollt sein.
Sag mal, und warum sagt nicht Schleswig-Holstein, wir übernehmen einfach alle Regionaldeiche, dass wir in Zukunft diese Probleme nicht mehr haben? Weil, wie du sagst, so, es ist ja zu erwarten, dass es mehr Sturmfluten geben wird.
Das ist einfach zu teuer.
Ist so?
Ja, das sind einfach enorme Kosten, die da auf das Land zukommen.
Wir gehen da schon von einem dreistelligen Millionenbetrag aus, den wir brauchen werden. Und dazu kommt dann, dass wir dann ja auch dauerhaft die Unterhaltung dieser Deiche machen. Das heißt, kommt einiges auf uns zu. Das ist ein Stück weit auch die Rechnung der Klimakrise.
Es geht vor allem um zwei Deiche. Das ist einmal in Arnis und ein anderer Ort ist noch Marsholm, auch direkt an der Ostseeküste. Und dort hinter liegen eben direkt Dörfer, Städte. Weil das Land übernimmt dann eben nicht nur die Deiche, ne, sondern die müssen dann eben auch umgebaut werden, ne, um den Standards eines Landesdeichs zu genügen. Und das dauert jahrelang und ist sehr, sehr teuer.
Aber das ist ja vermutlich dann nicht nur in Arnis ein Problem, oder?
Also es hängt natürlich immer davon ab, ob die Ortschaften durch einen Deich oder durch ein Bauwerk irgendwie geschützt sind. Allerdings, und das haben wir jetzt ja eben an der Ostseeküste gesehen, gibt es da so ein paar Punkte, die jetzt wirklich, die sensibel sind und die bisher auch ungeschützt sind, vor allem vor einem Meeresspiegelanstieg. Und Flensburg, dort ist wirklich sehr deutlich geworden, da muss ich eigentlich was tun, wenn wir in den nächsten 50, 100 Jahren mit einem Meeresspiegelanstieg rechnen. Flensburg ist wirklich eine sehr charmante Stadt, lebt ganz viel vom Tourismus. Dort gibt es wirklich ganz viele schöne alte Fachwerkhäuser. Und am Hafen, direkt im Zentrum der Stadt, das Erste, was wir dort gesehen haben, war nämlich eine riesengroße Absperrung, weil ein Teil der Kaimauer als Folge dieses Hochwassers höchstwahrscheinlich wirklich runtergebrochen ist. Das heißt, ein großer Teil der Kaikante direkt am Wasser kann man jetzt gar nicht mehr begehen, weil dort eben durch die Kraft des Wassers die Kaikante richtig herabgesunken ist, quasi ins Wasser. Und wenn man dort steht, was mir aufgefallen ist als Erstes, ist selbst, dass an einem ganz normalen, durchschnittlichen Tag, wo es nicht stürmt, wo es nicht regnet, wo ein ganz normaler Wasserstand in der Ostsee ist, dass die Kaikante schon wahnsinnig dicht über dem Wasser ist. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn jetzt der Meeresspiegel ansteigt oder wenn wir eben Sturmlagen haben wie während des Ostseehochwassers, dann überschwemmt diese Kaikante einfach wahnsinnig schnell. Und das passiert auch relativ häufig in Flensburg, weil die Straßen dort, die Häuser direkt am Hafen auch total tief liegen. Und das ist jetzt in den letzten Monaten mehrfach vorgekommen, dass die Straßen dort gesperrt werden müssen und dass bei den Bewohnern direkt am Hafen dann das Wasser quasi an die Tür klopft. Die Stadt, ja, liegt da so ein bisschen gerade auf dem offenen Tablett.
Was meinen Sie mit offenem Tablett? Also wie haben die sich in der Sturmflut geschützt?
Also die bisherigen Maßnahmen, um Flensburg vor einem Hochwasser, von der Sturmflut zu schützen, sind Sandsäcke. Und Mehr kann man dort tatsächlich gerade nicht machen. Die meisten Hotels, Einwohner, die dort sehr nah am Wasser wohnen, die haben zum Beispiel schon Schotten an ihren Häusern, die sie dann eben zumachen können. Das sorgt natürlich für gewissen Schutz. Sie haben manchmal auch Schotten, die man aus dem Boden hochfahren kann, wo dann eben auch kein Wasser vorbei kann. Und ansonsten sind das Wasserpumpen, die es dort gibt in den Häusern. Und ja, wenn dann so ein großes Hochwasser angekündigt ist, dann teilt die Stadt Sandsäcke aus.
Okay, es klingt wahnsinnig hart. Hast du da mit Verantwortlichen auch drüber gesprochen?
Wir haben uns dort mit dem Oberbürgermeister der Stadt Flensburg getroffen. Das ist Fabian Geier. Der ist noch nicht so lange Oberbürgermeister. Und er hat selber gesagt, er war relativ überrascht, als er das Amt übernommen hat, dass da noch keine Pläne vorgelegen haben. Dass er nichts hatte, auf das er aufbauen konnte, was den Küstenschutz in Flensburg betrifft. Und auch für ihn war das Hochwasser im Oktober so ein bisschen ein Weckruf. Und er hat dann erstmal gemerkt, ja, was machen wir hier eigentlich? Also was können wir hier überhaupt eigentlich machen, um Flensburg zu schützen? Und was ich dann aber im Gespräch gehört habe, war auch in gewisser Art und Weise also ein bisschen Hilflosigkeit und fast Kapitulation, so ein bisschen vor den Gegebenheiten des Ortes.
Wir haben natürlich so eine lange Küstenlinie, anders als andere Städte. Auch die Hafenspitze läuft ja voll, dass wir da auch zum Beispiel baulich nicht so viel mehr machen können. Ich glaube, baulich ist da relativ enge Grenze gesetzt.
Es gibt zum Beispiel dann Bewohner in Flensburg, die nach einem Sperrwerk rufen. Die sagen, wieso machen wir jetzt nicht einfach den Wasserzugang zu Flensburg? Wieso bauen wir da nicht einfach ein großes Sperrwerk vor Flensburg und dann ist gut? Das hält der Oberbürgermeister zum Beispiel für nicht umsetzbar, für nicht machbar. Er überlegt natürlich auch gerade mit Ingenieuren, was könnte man machen. Aber war dann im Gespräch so ein bisschen resigniert und hat gesagt, ich glaube, wir können nicht so viel machen.
Wer hier wohnen möchte und arbeiten möchte, muss sich den Investitionen stellen oder irgendwann sein Eigentum aufgeben. Das ist leider so. Und wir werden Stadtentwicklung heute anders denken müssen und sagen, okay, ist Flensburg tatsächlich noch mit dieser, sag mal, ja, mit dieser Bordsteinkante ausreichend geschützt? Man muss jetzt schon ehrlich genug sein, um zu sagen, wer in der Nähe wohnt und arbeitet, der wird sich gut überlegen müssen, ob er für die nächsten 50 Jahre plant, selbstverständlich. Also die Kommunen sind dann irgendwo auch die Grenzen gesetzt, sage ich ganz ehrlich.
Das ist eine harte Realität. Sag mal, und hast du da auch mit Leuten unten am Hafen sprechen können? Wie schauen die darauf? Ich stelle mir das irre vor, weißt du, der Bürgermeister sagt, naja, wisst ihr, wir können eigentlich nicht viel machen.
Unten am Hafen in Flensburg haben wir eine Hotelmanagerin getroffen, Kirsten Herrmann heißt die. Und ja, die hat uns wirklich nochmal erzählt, die hat uns gezeigt, was sie mit ihrem Hotel jetzt schon alles macht, um sich irgendwie zu schützen.
Wir haben jetzt 6 Schächte in den Boden versenkt und dann haben wir Flachwasserpumpen. Die werden halt direkt an die niedrigste Stelle jetzt gestellt. Genauso wie eine Weiterentwicklung ist, dass wir jetzt unser eigenes Stromaggregat haben. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit.
Und trotzdem ist sie so ein bisschen, ja, sie hat so eine Mischung aus Resignation und Galgenhumor, weil sie sagt, das ist irgendwie jetzt alles, was wir machen können. Wir versuchen, uns bestmöglich zu schützen, aber wir sind total ausgeliefert und niemand hilft uns.
Da gibt es niemanden, der uns schützen kann. Also jeder von uns hier an der Küste ist im Moment ein Einzelkämpfer.
Okay, Flensburg habe ich verstanden, keine gute Situation. Arne ist wahrscheinlich noch schlechtere Situation. Sind das jetzt aber sozusagen 2 Extrembeispiele oder müssen wir uns insgesamt irgendwie auf eine neue Realität hier im Norden einstellen?
Also Flensburg und Arne sind 2 Beispiele für die Ostseeküste. Oktober 2023, das Hochwasser war für die Ostseeküste wirklich ein kleiner Weckruf, der dort gezeigt hat, da ist noch viel Bedarf, die Küste besser zu schützen. Vor allem eben vor dem Meeresspiegelanstieg. Wenn wir jetzt aber komplett unsere gesamte Küste in Norddeutschland angucken oder auch wenn wir uns mit anderen Ländern international vergleichen, die große Küstenflächen haben, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Also das, was uns während der Recherche viele Wissenschaftler und Forscher gesagt haben, ist, insgesamt steht Deutschland sehr gut da. Also wirklich international zusammen mit den Niederlanden ist Deutschland da eigentlich an der Spitze.
Aber der größte Handlungsbedarf, Nachholbedarf ist an der Ostsee, ja?
Ja, absolut. Also zum einen haben wir dann natürlich jetzt ganz praktisch immer noch gebrochene, beschädigte Deiche. Die konnten jetzt über die Wintermonate, konnten die erstmal nur sporadisch geflickt werden. Die sind also theoretisch immer noch gebrochen. Die sind nur gestopft mit Sandsäcken. Und die müssen jetzt erstmal repariert werden, geflickt werden. Und dann, wenn die erstmal überhaupt repariert sind, dann kann erst dieser Prozess in den Gang kommen, dass das Land möglicherweise diese Deiche übernimmt, die Verantwortung übernimmt und die dann eben nochmal wappnet und stärker macht, dass sie für die nächsten Jahrzehnte dann wirklich auch sicher sind.
Sag mal, Lea, ihr habt ja in dem Team ziemlich lang zu diesem Thema recherchiert. Und bei mir selbst, wenn ich dir jetzt so zuhöre, stellen sich halt riesige Fragen, gell? Also ethische Fragen. Das erste Mal, dass Deutschland irgendwie vor der Situation steht, dass man, also man kann es ja einmal so theatralisch sagen, Staatsgebiet aufgeben muss aufgrund des Klimawandels.
Ja, also dass jetzt wirklich Gebiete aufgegeben werden oder dass Dörfer, Städte, bewohnte Siedlungen aufgegeben werden, das steht in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahrzehnten noch nicht an. Also die Landesregierung, ob nun Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder in Niedersachsen, die sagen, bewohnte Siedlungen, die werden unbedingt geschützt. Und da wollen wir auch ganz, ganz viel, ganz lange tun, dass das so bleibt. Was sich allerdings jetzt so ein bisschen geändert hat und was jetzt sehr präsent im Bewusstsein ist, ist, dass wir bestimmte Landesflächen, und da rede ich über unbewohnte Teile oder nur ganz, ganz dünn bewohnte Flächen, ne, wo vielleicht nur einzelne Häuser irgendwo an der Küste stehen, dass man die möglicherweise so ein bisschen dem Meer öffnet. Das bedeutet, dass man bei diesen Flächen einfach, dass man in Kauf nimmt, dass die immer wieder überflutet werden, dafür, dass an anderen Stellen die Küste einfach eher so bleibt, wie sie ist. Und das hat sich einfach gezeigt, das halten Ingenieure, auch Küstenschutzingenieure, für eine gute und nachhaltige Lösung.
Aber man opfert dann diese Gebiete sozusagen in den Sturmzeiten.
Genau, genau. Das ist individuell, stellt das Menschen natürlich vor schwierige Entscheidungen. Auch unschöne Situationen sind das. Ne? Also ein Landwirt im Zweifel möchte nicht unbedingt Flächen abgeben. Oder die eine Familie, die immer über Jahrzehnte ihr Haus ganz nah an der Steilküste hatte und wirklich eine großartige Location da hatte zum Wohnen. Für die ist das individuell natürlich überhaupt gar nicht schön, wenn sie merken, dass vor der Haustür die Küste irgendwie wegbricht und nicht geschützt wird. Oder wenn der Landwirt Flächen abgeben soll, damit der Deich erhöht wird. Das ist ja individuell nicht schön, aber insgesamt für den Küstenschutz nötig.
Lea, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich danke dir.
NDR-Reporterin Lea Struckmeier hat gemeinsam mit Nils Naber und Eike Köhler an der deutschen Ostsee- und Nordseeküste recherchiert. Ihre spannende Doku verlinken wir euch in den Shownotes. Unsere Heimat, die von 11KM, ist die ARD Audiothek. Da findet ihr alle unsere Folgen. Lasst uns gerne ein Abo da. Wir freuen uns. Autorin dieser Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Laura Picerno, Hanna Brünjes, Konrad Winkler und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Tschüss. Nicht ganz. Hier ist noch ein Podcast-Tipp. Beim Küstenschutz kann übrigens auch künstliche Intelligenz helfen. Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Modelle erstellen, um Gefahren möglichst frühzeitig zu erkennen. Die Entwicklung geht gerade rasend schnell. Damit ihr im Thema KI nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD.
Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.